Es gibt keine Lösung. Den europäischen Demokratien ist der Geist ausgegangen, die gesellschaftliche Experimentierfreudigkeit abhanden gekommen. Sie haben sich einer betriebswirtschaftlichen Logik untergeordnet. Doch wie geht es denn eigentlich weiter in unserem Land, in unserer Gesellschaft? Sind wir in der großen Krise und was bedeutet das und wer kann die eigentlich lösen? Gibt es eine Lösung für diese Krise oder ist es so, wie ich in einer Zeitschrift gelesen habe, in meinem philosophischen Wirtschaftsmagazin, das Ende der Krise wäre das Ende der Neuzeit, denn die Neuzeit geriet nicht in die Krise. Sie ist die Krise, Krise in Permanenz. Und jetzt freue ich mich, dass der Chefredakteur Frank Augustin von Agora 42 in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Augustin.
Ja, guten Tag, Herr Rose. Hallo, Radio Frei.
Da muss einem ja erstmal schlecht werden, wenn man diese philosophischen Gedanken am frühen Morgen hört und denkt, um Gottes Willen, also wir sind in einer Krise, in einem Permanenzzustand und die lässt sich auch nicht lösen. Da kann man depressiv werden, nicht nur wegen dem Wetter, oder?
Ja, ist richtig. Also für Montagmorgen ist es vielleicht nicht gerade ideal, aber das Wetter bessert sich ja langsam wieder und dann können wir dem Ganzen auch gefasst ins Auge sehen. Mhm. Ich denke, es ist besser, als wenn man sich vormacht, dass sich das so einfach lösen ließe. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
Ich muss ja zugeben, dass ich über eine andere Zeitschrift auf Ihre Zeitschrift, auf Ihr philosophisches Wirtschaftsmagazin gestoßen bin, nämlich über die Zeitschrift Humane Wirtschaft. Da habe ich einen sehr kurzen, aber doch prägnanten Artikel gelesen, wo Sie schreiben, es gibt keine Lösung für die Krise, aber irgendwie wünschen wir uns, dass einer daherkommt und die Lösung parat hat, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist auch erstmal ein verständlicher Wunsch natürlich, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir es bei dieser Krise mit einem Phänomen zu tun haben, was sich in den gegenwärtigen Strukturen einfach nicht lösen lässt. Abgesehen davon, die Krise gibt es jetzt schon seit 2008. Immer wieder wurde gesagt, sie ist beendet. Das hört man ja alle drei Wochen. Dann geht es an einer anderen Ecke wieder los. Also vielleicht sollten wir uns einfach eingestehen, dass diese Krise einfach unser Normalzustand ist und dass die noch so lange währen wird, bis wir endlich mal grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft durchsetzen.
Das klingt jetzt auch wieder so einfach, grundlegende Veränderungen. Aber ja. Sie schreiben ja, den europäischen Demokratien ist der Geist ausgegangen, die gesellschaftliche Experimentierfreudigkeit abhanden gekommen. Ja. Das ist ja auch schon ein älteres Problem, oder? Oder was meinen Sie damit?
Ja, in der Tat, natürlich. Das ist ja, ich glaube, das ganz große Problem ist ja, dass wir dieses Phänomen ja nicht erst seit 2008 haben. Ich glaube, seit 2008 wird es erst offenkundig. Also die Krise kann man dann auch durchaus als was sehen, was eigentlich die Menschen animieren sollte, aufzuwachen und zu sagen, Moment mal, jetzt ist die Gelegenheit da, also auch Krisis, ne? Also das ist der Punkt, wo man umkehren kann. Jetzt ist die Gelegenheit da, diese grundsätzlichen Veränderungen vorzunehmen. Ja, ich denke, es wird ja immer gesprochen von Systemkrise. Das hört sich natürlich auch wieder sehr abstrakt an und ich glaube, von der Ebene muss man es auch irgendwie runterbrechen. Was ist denn überhaupt ein System? Ich denke, wenn man das einfach runterbricht auf den Alltag, ist es einfach die Summe der Denk- und Lebensgewohnheiten, die wir haben. Ja, und darum geht es ja auch. Also ich denke, dass es einfach anstehen wird, unsere Lebensgewohnheiten zu verändern und auch unsere Denkgewohnheiten zu verändern. Vielleicht mit dem Letzteren zuerst anfangen.
Ja, erstmal denken und dann. Aber die Gewohnheiten sind ja was so tief sitzt, was schwierig ist. Ja. Und das machen ja nicht die anderen für uns. Das könnten wir irgendwie möglicherweise selbst machen. Aber die Strukturen, die sind natürlich auch da, die uns ja prägen. Sie sprechen von einem Teufelskreis in dem Artikel, von gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturen, die ja uns umgeben. Was ist denn das für ein Teufelskreis?
Ja, ich denke, also es ist ja so, man hat erstmal ein Problem, das nennen wir jetzt mal Krise, und dann will man versuchen, das Problem zu lösen. Und jetzt haben Sie ja den Punkt, dass wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, das klassische Beispiel gerade in Europa, dass die einen sagen, haben sie gestandene Ökonomen, die sind ja nicht dumm alle, die sagen ihnen dann hier, sie müssten jetzt hier einfach sparen, also die Schulden müssen runter, um jeden Preis. Ne? Wir können ja das Problem nicht lösen, was wir haben, indem wir jetzt noch mehr Schulden aufnehmen. Die anderen sagen aber genauso gute Leute, wenn sie mit denen sprechen, gehen sie nachher aus dem Zimmer und sagen, ja, der Mann hat recht, ja, oder die Frau hat recht. Die sagen ihnen dann, auf keinen Fall, wenn man jetzt spart, das ist eine Katastrophe. Ne? Also dann bricht die Wirtschaft, dann bricht die Realwirtschaft zusammen, geht gar nicht. Also das Problem ist tatsächlich, dass wir so in der Zwickmühle drin sind, richtiger, klassischer, schöner, philosophischer Widerspruch. Und das ist ja in allen Bereichen so. Nehmen Sie Energiewirtschaft, nehmen Sie Vermögensverteilung, nehmen Sie Jung und Alt. In allen Bereichen stoßen wir auf so einen Widerspruch, wo Sie auf der einen Seite Leute haben, die sehr intelligent Ihnen sagen, wie man es machen muss, und auf der anderen Seite haben Sie Leute, die genauso intelligent sind und die Ihnen sagen, nee, machen Sie es genau andersrum. Das meine ich damit mit dem Teufelskreis. Sie können das auch als Widerspruch einfach bezeichnen. Und insofern ist es eine ganz unheimlich spannende und für Philosophen natürlich tolle Zeit, das soll jetzt nicht zynisch klingen, weil eigentlich die Ökonomie wieder philosophisch wird. Diese Probleme, die finden Sie ja bei Kant diskutiert in Bezug auf zum Beispiel auf die Entstehung der Welt. Ja, da gibt es ja auch die Widersprüche, gibt es ja schon immer oder ist ja irgendwann mal entstanden mit dem Urknall. Solche Fragen, die kommen jetzt wieder in die Ökonomie zurück, nachdem sie ja jahrzehntelang ausgeklammert worden sind.
Dass die Ökonomie oder die Wirtschaftswissenschaften philosophisch werden, das ist ja die eine Sache. Ich habe aber das Gefühl, dass die eher unglaubwürdig geworden sind. Die Wirtschaftswissenschaften kommen so als Naturwissenschaft daher, als irgendwie was in Gesetzbüchern oder in Büchern steht, wo ökonomische Gesetze drinstehen. Die kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr ernst nehmen, gar nicht mehr als Wissenschaftler. Da ist mir doch ein Philosoph, mit dem ich über Widersprüche streite, allemal lieber.
Ja, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Ne? Also die Kritik an den Wirtschaftswissenschaften lässt sich wirklich sehr leicht üben, nachdem man sich da ja sehr auf diesen Homo economicus fokussiert hatte. Man ist ausgegangen von Dingen, die mit der Realität teilweise nicht allzu viel zu tun hatten. Umgekehrt muss ich aber sagen, hat die Philosophie sich ja auch nicht allzu stark um die Wirtschaft gekümmert. Ne? Also da wurde ja auch lange Zeit einfach alles, was, sage ich mal, mit der Wirtschaft zu tun hatte, wurde ja als was genommen, was ganz banal ist. Damit möchte man sich gar nicht beschäftigen. Oder Geld, Igitt, ne? Damit möchte man gar nichts zu tun haben. Dabei ist Geld ja eine hochphilosophische Sache. Ne? Also man misst ja verrückterweise die verschiedensten Dinge mit Geld, mit einem Maß. Ne? Arbeit, der eine arbeitet was völlig anderes als der andere, wird mit dem gleichen Geld gemessen. Kredit kommt von Credo, kommt von Ich glaube. Da spielt sehr viel Religiöses mit rein. Also man muss sagen, dass er, wenn man die Wirtschaftswissenschaften kritisiert, muss man bestimmt auch genauso auch die Philosophie kritisieren, wenn sie sich lange Zeit eben gar nicht mit der Ökonomie richtig befasst hat.
Der Wert als solches ist ja nicht nur über Geld definiert. Ist das nicht auch sozusagen ein Teil, als ein Teil des Problems oder eine philosophische Kategorie, der Wert, der über Arbeit und über Geld produziert wird?
Ja, auf jeden Fall. Das wird ja total ausgeklammert. Also das ist ja, es wird ja alles an Zahlen gemessen letztlich. Und Zahlen sind ja was sehr Abstraktes, was ja gerade vom Wert völlig absieht. Also ich würde auch sagen, dass man da auch wieder, dass eigentlich ist es alles sehr abstrakt geworden. Nicht unbedingt komplex, aber eben sehr abstrakt. Und vielleicht ist es einfach so, also das soll jetzt ja nicht so esoterisch klingen, dass man einfach wieder mehr nach dem schauen sollte, was man da eigentlich tut und was man für einen Wert man auch der Sache selber gibt.
Sie haben das versucht zusammenzubringen und haben also die Wirtschaftswissenschaften und die Philosophie und haben ein Magazin seit einigen Jahren, geben Sie das raus als Chefredakteur, ein philosophisches Wirtschaftsmagazin. Das soll irgendwie zusammengehen, das heißt, dass man ökonomische Zusammenhänge versteht, aber auf der anderen Seite irgendwie das philosophisch angeht. Das ist eine schwierige Sache, aber prickelt irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ja, ich denke, das ist eigentlich, für uns ist es ja eigentlich, wäre es ja das Normale. Eigentlich lassen sich ja Philosophie und Ökonomie gar nicht voneinander trennen. Was ist denn eigentlich der menschliche Bedarf zum Beispiel? Das ist eine sehr philosophische Frage. Und wie dreht sich ja die Ökonomie? Was gehört zur Wirtschaft? Was gehört überhaupt zum menschlichen Bedarf? Was gehört nicht dazu? Wer bestimmt die Ziele des Wirtschaftens? Grundsätzlich ist die Ökonomie ja eigentlich eine sehr philosophische Wissenschaft. Da muss erst mal darüber klar werden, was ist eigentlich der Mensch, was will der eigentlich, und dann muss man mal gucken, was man daraus macht. Also eigentlich ist es ja das Erstaunliche für mich eher umgekehrt, wie man davon ausgehen konnte, dass das beides nicht zusammengehört. Ne? Aber natürlich, das ist der Ansatz von unserem Magazin. Wir wollen jetzt Philosophie und Wirtschaft wieder näher zusammenbringen, weil wenn man Ökonomie, wir sagen immer, Ökonomie ohne Philosophie ist möglich, aber sinnlos. Und umgekehrt ist natürlich genauso, wenn man eine Philosophie hat, die sich um die ökonomischen Gegebenheiten nicht schert, ist man blind fürs tatsächliche Leben.
Es gibt einen Autor, der schreibt in der aktuellen Ausgabe, wie wollen Sie jemanden stoppen, der bescheinigt bekommen hat, dass er machen kann, was er will? Da sind ja nicht nur die Banken gemeint, da sind ja die Politiker gemeint. Ist denn überhaupt in unserer Gesellschaft die Erkenntnis so weit, dass es tatsächlich eine radikale Veränderung braucht? Oder wird uns nicht eher suggeriert, naja, die werden das schon irgendwie lösen, die Experten?
Ja, also von der Erkenntnis ist man wahrscheinlich noch sehr weit entfernt. Also ich denke nicht mal, dass es nicht verstanden wird. Also ich denke, man sieht es, und wenn man lange genug mit dem auch immer spricht, dann kommt man schnell an den Punkt, wo man sieht, ja klar, da muss man da in diesen Gegebenheiten, da lässt sich keine Lösung finden. Da müssen wir wirklich grundlegend dran. Da müssen wirklich die gesamten gesellschaftlichen Zusammenhänge neu strukturiert werden. Ich glaube auch nicht, dass das, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich das machen lässt, so mit einem Heftpflästerchen hier und mit einer Korrektur da, so verrückt sich das anhört. Ich glaube nur, dass das wirklich in einem großen Aufwasch geht. Aber davon sind wir noch weit weg.
Ja. Der große Aufwasch, das klingt jetzt nach Revolution, nach einem Umsturz, nach einem Umbruch, vielleicht auch nach einer Katastrophe, nach einem Zusammenbruch. Ist das, wonach viele Menschen vielleicht eine Sehnsucht haben, so eine versteckte Sehnsucht nach einem Zusammenbruch?
Ja, eine versteckte Sehnsucht nach einem Zusammenbruch, die sehe ich schon auch so, ja. Also bei vielen hat man so das Gefühl, man macht jetzt irgendwie noch so lange weiter und kämpft jetzt so lange weiter, bis es dann irgendwann mal sich von alleine irgendwie erledigt, ja. Aber das wäre natürlich nicht so schön. Es wäre doch schöner, wenn wir das gemeinsam aktiv gestalten können. Ja, wie viele dafür bereit sind, das kann ich schwer abschätzen, aber ich denke einfach mal, man muss da ein ganz großes Vertrauen haben und einfach auch in die jungen Leute, die nachkommen, und denen einfach auch das ganze das Vertrauen schenken und ihnen auch, ich sage es mal, vielleicht noch mehr Geld schenken, damit sie einfach auch mehr Möglichkeit haben, und ihnen einfach sagen, ja, ihr schafft es, wir unterstützen euch da dabei, und einfach mal gucken, wie viele Leute kriegt man denn zusammen, dass man einfach begeistert mal anfängt zu experimentieren. Das ist doch was Schönes und was Tolles. Und wenn man davor Angst hat und einfach sagt, ja, einerseits kann es nicht so weitergehen, aber andererseits traue ich mich auch nicht so richtig, was zu verändern. Das ist ja keine schöne Lebenssituation. Mhm.
Sie meinen ja sicher nicht nur Gedankenexperimente, obwohl es ja damit mal anfängt, mit einem Diskurs, mit einem Streit, mit einem Widerspruch, sondern auch mit was ganz Konkreten. Und da ist ja ein Aufruf, den ich schon für ziemlich revolutionär halte, in Ihrem aktuellen Heft, Kein Entkommen aus der Krise, wo die Autoren oder die Autorenschaft gar nicht so klar ist. Was ist das denn für ein Aufruf?
Ja, das ist richtig. Also war tatsächlich so. Also das haben wir jetzt auch nicht irgendwie erfunden, um da was Spektakuläres reinzunehmen, sondern es war tatsächlich so, dass eine Bekannte von der Redakteurin hat diesen Aufruf in ihrem Briefkasten gefunden, hat es unserer Redakteurin gezeigt, und die fand es dann doch so beeindruckend, dass sie gemeint hat, hier, guckt euch das mal an. Und wir fanden das wirklich dann auch sowas. Das ist ja auch unser Ziel mit der Agora. Ne? Wir haben ja den Teil Terrain in der Agora, wo wir das Terrain einfach sondieren und sagen, wo stehen wir eigentlich? Und dann haben wir den Bereich Horizont in der Agora, wo wir dann eben gucken, was ist denn eigentlich denkmöglich, oder was wäre denn eigentlich möglich an Veränderungen. Und da dachten wir, der Text passt einfach da schon super rein. Also auch wenn er teilweise schon sehr radikal ist natürlich, ja. Mhm. Aber ich denke, wie gesagt, warum denn nicht im Großen was verändern wollen? Ich denke, wenn man immer sagt, man hört ja immer so oft, man soll die Welt im Kleinen verändern und verbessern, das ist okay. Aber ich denke mir, warum denn eigentlich im Kleinen? Wer Veränderung will, der sollte doch auch einfach sagen, ne, ich will alles verändern, ich will die Welt verändern. Weil ich denke, nur dann kommt es auch zu einer kleinen Veränderung, immerhin. Ne?
Immerhin. Agora ist der Marktplatz, ist der Ort, wo Leute diskutieren, streiten. Die 42, die ist irgendwie, hat was mit einem Film zu tun und mit einem Computer, der uns die Antworten gibt.
Ja, das geht zurück auf den Douglas Adams, auf den Roman Per Anhalter durch die Galaxis. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Damit wird natürlich auch ein bisschen das Philosophische in der Agora angesprochen. Weil da hat eine weiterentwickelte außerirdische Kultur, in diesem Roman jetzt, stellt diesem Supercomputer die Frage nach Life, Universe and Everything. Also letztlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und der Computer gibt dann die tolle Antwort 42. Damit war dann eben diese Kultur natürlich nicht sonderlich zufrieden mit dieser Antwort, was man verstehen kann. Und dann haben sie gefragt, ja, Moment mal, was soll das Ganze? Und dann sagt der Computer eben darauf hin, dass die Frage falsch gestellt worden ist. Und das ist ein bisschen so der Hinweis auch in Agora, dass wir versuchen, ich hoffe, es gelingt uns dann auch teilweise einfach, dass wir die Fragen auch richtig stellen wollen.
Ja, das ist immer, die Fragen, die werden ja gestellt nach einer Lösung, wir haben es eingangs schon gesagt, nach einer Lösung der Probleme, nach wer kann die eigentlich lösen und wann ist es endlich vorbei mit der Krise. Und ein Autor in ihrer Zeitschrift sagt ja, wir sind Teil der Krise, das System ist die Krise. Geht es am Ende um eine Systemüberwindung von ökonomischen Verhältnissen? Geht es um Rechtsstaat und Demokratie? Was muss denn konkret überwunden werden?
ja, das wie gesagt, ich würde es wirklich so fassen, wie ich es vorher gesagt habe, dass es eigentlich darum geht, dass wir nicht ganz konkret sagen können, ein Ziel feststecken können, also einfach sagen, so das ist das Ziel und auf dem Weg gehen wir jetzt dahin. Ich denke tatsächlich, dass es nur über Experimentieren läuft und dass es dabei das Entscheidende ist wie immer, also bei Umbrüchen, dass es nicht nur irgendwas ist, was jetzt irgendwie nur das politische System, sage ich mal zum Beispiel, betrifft, sondern das muss irgendwie in die Lebensgewohnheiten mit rein. Die Lebensgewohnheiten, die Art und Weise, wie wir zum Beispiel zusammenleben in den Städten, wie wir zusammenleben, wie wir kommunizieren, wie wir uns treffen, wie wir über politische Entscheidungen sprechen, da muss sich einfach unheimlich viel ändern. Also das von mir aus kann das Ganze ja schön in den Kommunen anfangen, dass wir da einfach die Leute zusammen haben und über die Dinge, die in der Kommune geregelt werden, wirklich alle sprechen, so wie früher in der Polis ja auch, also die Agora, das war ja der Marktplatz in der Polis, also im griechischen Stadtstaat, da haben sich die freien Bürger getroffen und über die Belange ihrer Stadt gesprochen. So sollte das doch eigentlich auch sein, weil ich glaube, bei vielen ist es doch noch so, die Politik, das ist das, mit dem ich nichts zu tun habe, die regeln das irgendwie, dann gehe ich zur Wahl und das erledigt. Ist doch aber eigentlich auch schade, ist doch viel toller, wenn ich sagen kann, hier, ich mache da mit, ich verändere das Ganze auch, ich bringe mich ein und da kann man doch nicht einfach irgendwas ausklammern aus seinem Leben.
Ich freue mich auf diese Debatte, die ja auch weitergehen wird in Ihrem Heft und dieser Aufruf ist wirklich allen ans Herz gelegt. Sehr interessant, auch viele andere Autoren, die geschrieben haben für Agora 42, das philosophische Wirtschaftsmagazin. Herr Augustin, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, alles Gute und danke für das Gespräch.
Ich wünsche Ihnen auch, ja.
Tschüss.
Tschüss.